Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Forums. Am Mikrofon ist Harald Asel. Am 6. Dezember diskutierten wir in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel zum Thema Kultur digital zwischen Open Access und Kommerz. Eine Veranstaltung zusammen mit dem Deutschen Kulturrat und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Für Letztere machte zu Beginn Vizepräsident Gero Dimter an einem Beispiel deutlich, wie verwoben das Thema ist.
Vor genau 110 Jahren hat Ludwig Borchardt mit seinem Grabungsteam in Amarna die Büste der Nofretete gefunden. Warum erwähne ich das in der Digitalveranstaltung? Nun, die Büste hat nicht nur zu Provenienzdebatten geführt, die immer wieder aufflackern, sondern auch zu Debatten über die Frage Open Access und Kommerz. Denn 2016 hat ein Künstlerduo in einem Hackprojekt ein 3D-Scan online gestellt. Wir wissen bis heute nicht, wie dieser 3D-Scan entstanden ist. 2019 dann hat ein amerikanischer Künstler den 3D-Scan, den es hier bei den Museen in der Gipsformerei gibt, im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes herausverlangt. Das haben wir dann getan. Wir haben 2019 diesen 3D-Scan zur Verfügung gestellt, die ganzen Daten mit Laptops in den USA. Daraus sind Online-Angebote entstanden und ein Schmuckhandel, der lebt halt davon, 3D-Scans abzuformen in Schmuckstücke. Diese kleine Geschichte soll Ihnen zeigen, wie verwoben Kommerz und Open Access auch hier bei den Museen sind und wie wir auch als Institution suchen, was ist der richtige Weg zwischen Open Access und Kommerz.
Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gab das Mikrofon weiter an den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann.
Um Digitalisierung im Kulturbereich gibt es schon seit vielen Jahren doch einen heftigen Streit. Und dieser Streit ist so ein bisschen eine Debatte auch zwischen Schwarz und Weiß, nämlich denjenigen, die sagen Digitalisierung ja, denjenigen, die sagen Digitalisierung nein. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Grautöne letztendlich. Und ich würde mich heute freuen, wenn wir ein bisschen auch über die Grautöne sprechen würden, also zwischen den Chancen und den Risiken. Vielleicht, damit Sie ein bisschen verstehen können, warum der Deutsche Kulturrat dieses Thema so wichtig findet, vielleicht ein Blick in diesen Spitzenverband der Bundeskulturverbände, weil wir haben in unserer Mitgliedschaft genau dieses breite Spektrum, wenn man so will, zwischen Schwarz und Weiß und ganz viel Grau letztendlich dazwischen. Das heißt, dem Deutschen Kulturrat gehören die Verbände der öffentlich geförderten Kultureinrichtungen an, also die also möglichst viel kulturelles Erbe frei zugänglich machen wollen. Zu den Mitgliedern des Deutschen Kulturrates gehören eben auch die Verbände der Künstlerinnen und Künstler und die Verbände der Kulturunternehmen, die am Markt oft ohne jede öffentliche Förderung ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Das heißt, sie leben davon, dass sie auch die digitale Zugänglichmachung von Werken bezahlt bekommen oder adäquat vergütet bekommen.
Kultur digital zwischen Open Access und Kommerz. Wir hatten es uns ganz einfach gedacht. Da laden wir zwei Verfechter der einen Seite, freier Zugang, zwei Verfechter der anderen Seite, der kommerziellen Verwertung ein, lassen die aufeinander los, am besten an der Sollbruchstelle analog und digital. Und dann wird in der Vorbereitung schnell klar, schwarz-weiß ist da nix. Nun sind wir ja hier auf der Museumsinsel, also versuchen wir uns ein bisschen in Grisaille-Malerei, also die verschiedenen Grautöne herauszuarbeiten. Verschenken oder verkaufen? Welchen Weg geht die Kultur in der Digitalisierung? Frage ich doch gleich mal zu Beginn meine Gesprächsgäste, welchen Teile der kulturellen Produktion würden Sie spontan in die eine Kulturtüte tun und welche in die andere? Bei mir sitzt Lena Falkenhagen, die Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Gewerkschaft Verdi.
Bei der Frage verschenken oder verkaufen stehe ich natürlich hart auf der Verkaufen-Seite. Kunst und Kultur ist zwar im Laufe der Pandemie gerade auch viel verschenkt worden. Wir sehen das aber im Verband Deutscher SchriftstellerInnen zum Beispiel sehr kritisch. Viele Leute haben online versucht, Werbung für sich zu machen und ihre Produkte zu machen, haben zum Beispiel Instagram genutzt, haben neue Medien genutzt. Das ist natürlich kurzfristig eine ganz große Chance zum Beispiel. Tatsächlich halte ich es langfristig aber eher für tatsächlich eine Gefahr. Je mehr Inhalte von mir auf einer Plattform stehen, desto weniger werde ich im Zweifel für Lesungen angekauft oder einen Musiker schlussendlich eingekauft, um eine Darbietung zu machen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass die Urheberrechtsseite schlussendlich noch mit dazukommt. Das heißt, wie lange stehen die Dinge online? Wer kann sie abrufen? Wer kann sie wieder runternehmen? All diese Dinge sind im Internet ja hochgradig eben auch ambivalent. Und insofern verkaufen, bitte kaufen Sie Bücher, bitte kaufen Sie Musikstücke zu Weihnachten und verschenken Sie sie nicht von großen Plattformen.
Und manche Leute verschenken ja auch Dinge, die ihnen gar nicht gehören, auch in der digitalen Welt. Verschenken oder verkaufen? Patricia Rahimipour ist Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Was haben denn die Staatlichen Museen zu Berlin zu verschenken?
Ich glaube tatsächlich, dass die Staatlichen Museen zu Berlin mit den ganzen Kulturgütern, die wir verwahren dürfen, mit den Sammlungen, die bei uns vorhanden sind, einen ganz großen Kulturschatz der Informationen, der Wissen in sich trägt, verschenken müssen. Und nicht nur dürfen, sondern regelrecht müssen. Ich glaube, das ist Teil unseres Auftrags, dass wir das zugänglich machen. Und da bietet die digitale Welt für uns natürlich irgendwie den idealen Raum. Ich als Forscherin und als Wissenschaftlerin habe genau diese Meinung, weil ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte aus meinem frühen Lebensweg, als ich ein Magisterarbeitsthema gesucht habe. Ich bin ausgebildete prähistorische Archäologin. Ich wollte Fundkomplexe bearbeiten in meiner Magisterarbeit. Ich bin in Deutschland rumgefahren, habe geguckt, was könnte interessant sein, habe mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und bin auf einen kurz vor der Emeritierung stehenden Professor getroffen, der zu mir sagte, wer das bearbeitet, entscheide immer noch ich. Und es wird sicherlich keine ausländische Frau sein. Das ist natürlich in zweierlei Hinsicht ganz deprimierend, eine solche Aussage. Also nicht nur wegen dem ausländerfeindlichen Aspekt, der mir da entgegengeschlagen ist, sondern vor allen Dingen, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, wie hierarchisch Wissen überhaupt weitergegeben wird und wie hierarchisch, und Objekte tragen ja Wissen in sich, deswegen ist das so wichtig. Und das aufzulösen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Auftrag, und ich würde sogar noch weitergehen, es wird ja immer von der Demokratisierung des Wissens gesprochen, was durch die Digitalität möglich ist, und ich glaube, wir müssen wirklich zu einer Enthierarchisierung von Wissen kommen.
Verschenken oder verkaufen? Christian Humburg ist einer von zwei geschäftsführenden Vorständen von Wikimedia Deutschland, also dem Träger von Wikipedia, wo wir alle pausenlos nachgucken, kostenfrei, und manchmal bekommen wir einen Hinweis, möchten Sie nicht was spenden?
Wir hatten gerade erst im Dezember den Tag des Ehrenamtes, wo wir daran gedacht haben, auch an alle diese Ehrenamtlichen. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn man Zeit verschenken darf und es nicht muss. Aber ganz am Ende, und das, um auf den Kern der Frage zu kommen, natürlich müssen Kulturschaffende die Chance haben, davon zu leben, wenn sie das tun. Und wir unterstützen das auch und wir finden das richtig. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass diese Rechte eingehalten werden. Es gibt kaum eine Plattform global, wo wir eine so präzise Einhaltung auch der Rechtesituation von anderen haben, wie das bei der Wikipedia der Fall ist. Und viele andere Plattformen sind ja eher groß geworden, indem sie es oft nicht so genau genommen haben mit der Rechtesituation.
Der vierte im Bunde ist Christoph Deeg, laut Eigenbeschreibung Gestalter des digital-analogen Lebensraumes. Er berät Transformationsprozesse in Kulturunternehmen. Was sagen Sie denn denen, was möglicherweise besser verschenkt werden kann, was besser verkauft werden sollte?
Das ist eine gute Frage. Also, was ist besser zu verschenken, was besser zu verkaufen? Es ist ja nicht, die Frage ist ja, warum nutzen Menschen Inhalte? Warum haben wir Interesse daran? Ja, und was wir immer machen, wir denken sehr über das Produkt nach. Ich habe jetzt ein Musikstück, ich habe ein literarisches Werk oder irgendetwas anderes. Aber was die Menschen ja eigentlich machen, ist, sie erstellen Kontexte damit. Sie erstellen Räume damit. Ja, also wenn ich es so höre, die kopieren das, die verändern das, die machen das irgendwie alles ganz anders. Das ist der Grund, warum wir das geschaffen haben. Genau das war der Grund, weil das vorher nicht machbar war. Und wenn meine Tochter irgendwie mit 6 Jahren von mir ein Geschenk bekommt und das dann anmalt und zerschneidet und rumbaut, dann bin ich total begeistert. Cool, sie macht etwas damit. Das heißt, was wir erleben, ist, und deswegen ist diese Fragestellung so schwierig, weil wir eben auf dieser reinen Produktebene bleiben, nicht auf der Kontextualisierungsebene. Ja, wir bleiben nie auf der Ebene, es geht ja eigentlich gar nicht um die Frage, ob wir da jetzt irgendwie ein Buch, wie wir es zugänglich machen oder ein Werk oder irgendetwas anderes, sondern es geht um die Frage, welchen Optionsraum haben wir eigentlich jetzt, der sich durch das Digitale ergibt im Umgang damit. Ja, und wenn wir uns das angucken, sind ja Plattformen entstanden, die extrem viel Geld damit verdienen, die weder die Rechte an den Werken haben, noch eigentlich das Zeug selber konsumieren, aber die haben plötzlich eine Bedeutung bekommen. Das müssen wir uns ja mal fragen, kann es daran liegen, dass diejenigen, die das bis dato gemacht haben, einfach nicht gut genug aufgestellt waren? Ja, also das ist gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Museen denke oder auch an den ganzen Kultursektor denke, der sich ja, so ehrlich muss man sein, die letzten 20 Jahre mit Händen und Füßen eigentlich gegen das Digitale gewehrt hat. Wir stehen immer noch an Anfängen. Wir kriegen keine Geschwindigkeit hin, wenn es darum geht, mal so halbwegs up-to-date an der digitalen Lebensrealität einer Gesellschaft zu sein, unabhängig, wie die individuell dann aussehen mag. Und dann ist halt die Frage, was verschenke ich? Dann verschenke ich Optionen. Und das Digitale ist erstmal ein riesengroßer Optionsraum. Er birgt Gefahren und auch ich stimme dir absolut zu. Natürlich sollen Menschen davon leben können. Wir tun aber auch so, müssen aufpassen in der Diskussion, dass wir nicht so tun, als gäbe es nicht die Situation, dass Menschen davon leben könnten. Wir haben sehr viele neue kulturschaffende Leute in der Kreativindustrie, wo völlig neue Dinge entstanden sind, die mit dem, was sie tun, vielleicht im Konflikt zu dem, was vorher da war, sehr gut leben.
Das Interessante ist bei meinen 4 Gästen, jeder und jede hat in eine andere Richtung einen Konfliktbereich aufgemacht. Also da geht es um Erbe und Neues, da geht es um die Frage professionell und Ehrenamt. Da haben wir jetzt gerade die Frage alte Kulturberufe, neue Kulturberufe gehört. Ich frage mich an der ganzen Debatte über Digitalisierung, vor allen Dingen, weil ich ja im Grunde genommen noch so ein Mensch des analogen Zeitalters bin, was an diesen ganzen Konfliktfeldern, die Sie jetzt eben oder diesen Möglichkeitsräumen, die Sie eben aufgezeigt haben, ist eigentlich wirklich neu durch die Digitalisierung?
Die Debatte ist natürlich nicht neu, denn Künstler und Kreative konnten auch schon vor dem Schwung der Digitalisierung zum Beispiel in der Pandemie oder auch in den letzten 10 Jahren schwer nur von ihrer Händearbeit leben oder ihres Kopfes Arbeit, muss man ja fast sagen. Das heißt, wir haben ein systematisches Problem, wie Künstlerinnen und Künstler, wie Autoren, wie Musiker von ihrer Kunst leben sollen. Das wird durch die Digitalisierung aber natürlich noch verschärft. Aber das Stichwort, das habe ich ja erwähnt, wieso? Ist doch gut, wenn du das auf Instagram ausstrahlst, ist doch Werbung für dich oder ist doch gut, wenn die Lufthansa irgendwie dein Buch im Programm hat, dass man da mal reinhören kann, ist doch Werbung für dich. Das Problem ist, dass irgendwann die Werbung umkippt und die Monetarisierung halt einfach nicht mehr stattfindet. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen und ich finde, wir müssen uns zuerst Gedanken darüber machen, wie kann man die Kultur unterstützen? Wie kann man Künstlerinnen und Künstlerinnen, die von ihrer Arbeit leben wollen, das wollen ja übrigens auch gar nicht alle, wie kann man ihnen das ermöglichen und nicht, wie greifen wir uns im Endeffekt Teile von Kunst und Kultur jetzt schon mal und stellen sie vielleicht irgendwie digital zur Verfügung oder monetarisieren die Arbeit von Ehrenamtlern und Ehrenamtlerinnen, was ja die Wikimedia Foundation jetzt auch beginnt, mit den Schnittstellen, in denen zum Beispiel jetzt die Inhalte der Wikipedia an große Plattformen monetarisiert werden, verkauft werden im Endeffekt, um die Zugänglichkeit zu erleichtern.
Wollen Sie direkt darauf antworten?
Ja, ich würde vielleicht erstmal nochmal auf Ihre Frage kurz zurückkommen, was eigentlich die Frage ist, was in der Digitalisierung anders ist. Ich glaube, was wirklich anders ist, ist, was ein Wirtschaftswissenschaftler oder eine Wirtschaftswissenschaftlerin sagen würde, Nicht-Rivalität im Konsum. Früher war das so, wenn ich ein Buch hatte, dann konnte nur einer das Buch lesen. Wenn einer eine Zeitung gekauft hat, hatte ich eine Zeitung. Und jetzt kann ich überall in der Welt gleichzeitig das digital konsumieren. Das ist der entscheidende Unterschied und hat, glaube ich, zu einer Umwälzung auf ganz vielen Ebenen geführt. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, muss ich an einer Stelle doch korrigieren, weil eben nicht, und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, Inhalte verkauft werden, sondern die Schnelligkeit des Zugriffs. Darum geht es. Das heißt, wenn ich eine Plattform, wenn ich ein normaler Nutzer bin und ich will jede Sekunde wissen, was in der Wikipedia sich gerade geändert hat, dann kann ich das. Aber wenn ich das 10-mal in der Sekunde will, dann muss ich dafür bezahlen. Und es gibt halt nur relativ wenige, die ein Interesse haben, das so in dieser hohen Taktung überhaupt anzubieten, weil sonst eigentlich nie jemand an dieser Taktung Interesse hat. Und wenn diejenigen, die daran Interesse haben und das auch für ihre Verwertung nutzen, dazu beitragen, dass dieses Projekt weiter wachsen und gedeihen kann, dann finde ich das einen vernünftigen Gedanken.
Ja, das Problem bleibt ja dasselbe, dass schlussendlich die Inhalte nicht da wären, wenn sie nicht von Freiwilligen erzeugt worden wären. Aber ja, ich muss dazu sagen, Entschuldigung, ich liebe die Wikipedia. Ich halte die Wikipedia für ein modernes, digitales Weltwunder. So viele Hände Arbeit, die gemeinschaftlich so etwas Großartiges schaffen, das ist unfassbar, ein unfassbar schönes Element auch. Aber ich finde, es wird an der Stelle eben so ein bisschen entwertet. Genau.
Aber ich hatte vorhin so Gegensätze aufgebaut und eins habe ich gerade unterschlagen, nämlich daraufhin haben Sie, Frau Falkenhagen, ja genau hingewiesen, es gibt Kultur und es gibt Wissenschaft. Mhm. Und ich würde doch gerne mal fragen, ist da auch deshalb, weil Wissenschaft natürlich mit starken Institutionen, Museen sind starke Institutionen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, ja im Grunde schon andere Formen hat, die Mitarbeitenden zu finanzieren. Hat es dieser Bereich einfach auch leichter zu sagen, wir geben euch den Zugang, ihr müsst kein Buch für 96 Euro kaufen, sondern ihr könnt es Open Access runterladen, oder kommen da plötzlich ganz andere Fragen mit ins Spiel, insbesondere was ist geprüft, was ist nicht geprüft?
Es kommen ganz viele Aspekte in diesem Zusammenhang ins Spiel. Also vor allen Dingen erstmal, wenn wir uns die Museumslandschaft in Deutschland vor Augen führen, dann haben wir 7000 Museen, und die Museen, an die Sie denken, unterstelle ich jetzt mal, sind unter anderem solche, in denen wir hier sitzen. Also große Museen, die öffentlich gefördert sind, die öffentlich getragen sind. Das ist mitnichten die Mehrheit der Museen. Das heißt, ganz, ganz viele Museen und Kultureinrichtungen, die ich da beobachte, sind, also 60% sind, haben Besuchszahlen, die liegen unter 5000 Besuchenden im Jahr. Das ist natürlich winzig klein. Das heißt, die erhoffen sich natürlich auch Reichweite. Da sind natürlich ganz andere, da sind private Förderer dahinter, Leute, die das aus Leidenschaft machen, auch viele ehrenamtlich geführte Häuser. Und die öffentlichen Einrichtungen, ja, die haben es natürlich etwas leichter, weil sie haben eine Basisfinanzierung. Und diese Basisfinanzierung ist auch Teil dieses öffentlichen Auftrags. Und Forschung gehört zu Museen. Also es ist ja nur eine der vielen Teilaufgaben, die Museen erledigen, und Forschungsdateninfrastruktur, und dazu gehören eben Digitalisate, ist ein zentrales Mittel, um auch international forschen zu können. Wie angenehm ist es, dass ich weiß, was in brasilianischen Museen in den Sammlungen ist und ich das jederzeit nachgucken kann, vergleichen kann und daraus tatsächlich neues Wissen generieren kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, Museen sind selten ausfinanziert. Sie haben eine Basisfinanzierung, das habe ich eben auch extra gesagt. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, unsere Produkte auch spannender zu machen, häufig wechselnde Sonderausstellungen und so weiter und so fort, all das, was da diskutiert wird, hängt ganz eng damit zusammen, ob wir in der Lage sind, zusätzlich Gelder zu erwirtschaften und mit reinzuholen. Das heißt, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
Christoph Deek hat die ganze Zeit so kräftig genickt.
Ja, es ist ja eine Frage, ob wir eine gesellschaftliche Verantwortung irgendwie übernehmen wollen. Das, was wir nicht tun, ist, wir haben keinen Versuch, unabhängig jetzt, das ist, glaube ich, wieder so eine Grauzone, wo wir vielleicht auch was Gemeinsames finden könnten. Diese Gesellschaft hat bis heute nicht angefangen, ihr digitales Element oder diese digital analoge Lebensrealität zu leben, für eine Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir machen ein bisschen klein-klein, da mal ein Urheberrechtsgesetzchen, da mal bitte irgendein Zweckdurchsetzungsgesetzchen.
Na, so klein ist das Urheberrechtsgesetz. Es ist aber
im Vergleich zu dem, was genug wir eigentlich tun müssten, um hier mal diesen Optionsraum zu füllen. Also wenn wir jetzt mal reden über Museen jetzt zum Beispiel, ja, wenn wir uns in die Breite der Museen reingucken, die digitale Infrastruktur von Museen ist eine Frechheit. Das ist ein Totaldesaster. Das können wir auch in vielen Bibliotheken sehen, das können wir in vielen anderen Kulturinstitutionen sehen. Da ist einfach mal nichts da. Wir haben die Grundlagen noch nicht mal geschaffen. Das haben andere Länder übrigens vor vielen Jahren schon angefangen. Wir haben das nicht geschaffen. Wir haben uns nicht überlegt, und das ist ja der Punkt, wir können das Spiel ja immer weiterspielen. Wir können jetzt hier immer wieder zusammensitzen und überlegen, aber da ist der Autor. Ja? Und ich werde immer am Schluss sagen, abgesehen davon lese ich total gerne Bücher, ich kaufe auch Bücher. Also wir können immer wieder sagen, du magst irgendwie Wikipedia, so irgendwie finden wir irgendwie, ist doch alles cool. Wo ist das eigentliche Problem eigentlich? Das Problem ist doch, dass wir uns überlegen müssen, wollen wir eine gesellschaftliche Verantwortung für diesen Teil unserer Gesellschaft übernehmen? Was bedeutet zum Beispiel, schaffen wir eine Infrastruktur? Schaffen wir ein Verständnis? Du hast vorhin gesagt, die Wertigkeit ist zerstört worden durch Instagram. Da würde ich jetzt schon mal wieder, kann ich wieder sofort anfangen sagen.
Nein,
eben gerade in der Aussage. Von dir in der Aussage, dass man als Künstler dann hingeht und sagt irgendwie so, ja, jetzt wollen die mich ja gar nicht mehr haben, weil ich war auf Instagram zu sehen oder wie auch immer. Umgekehrt könnte ich jetzt wieder Beispiele bringen, wo ich sage, es gibt da Leute, die sind da total erfolgreich. Mhm. Die haben da riesengroße Wege gefunden. Ist deswegen der Autor jetzt doof oder die Autorin jetzt doof, die irgendwie dazu zu blöd war? Nein. Es ist einfach ein weiteres Feld entstanden und das entwickelt sich kontinuierlich weiter.
Ich nehme mal diesen Punkt, übernehmen wir Verantwortung auf. Und es könnte ja sein, dass wir alle mit dem Begriff Verantwortung jetzt nicht das Gleiche meinen. Deshalb wäre es sehr schön, wenn wir an der Stelle mal sagen, was heißt denn jetzt Verantwortung übernehmen in der digitalen Welt? Ganz konkret, wenn Sie Ihre Arbeitsfelder sich anschauen.
Ja, ich bin sehr froh, dass das Stichwort gesellschaftliche Verantwortung angesprochen worden ist. Ich sehe das nämlich ganz genauso, aber tatsächlich komme ich zu dem exakten Umkehrschluss. Ich wäre total begeistert, wenn wir online Verantwortung übernehmen würden als Gesellschaft und mal unsere Gesetze durchsetzen würden, zum Beispiel das Urheberrecht, zum Beispiel das Gesetz gegen Volksverhetzung, gegen Beleidigungen im Netz, all diese Dinge. Das Urheberrecht kann kein rechtsfreier Raum sein, in dem die Dinge ausgeschlossen werden, wie im Wilden Westen. Das ist eben exakt das, was im Endeffekt Silicon Valley jahrelang, jahrzehntelang hat machen dürfen. Dem müssen wir meines Erachtens einen Riegel vorschieben. Und ich würde so weit gehen, ich spiele wahnsinnig gerne mit Bild-KIs rum, ich spiele wahnsinnig gerne mit Text-KIs rum. Aber ganz ehrlich, da werden die Daten von Künstlerinnen und Künstlern genutzt, um schlussendlich wieder neue Monetarisierungsmaschinen zu bauen. Da werden Stile kopiert, da werden Alleinstellungsmerkmale von Malerinnen und Malern genommen und quasi millionenfach unters Volk geworfen und schlussendlich die Malerin bzw. das Alleinstellungsmerkmal abgeschafft. Und meines Erachtens müsste man in einem Eilbeschluss das alles verbieten, dass diese Bilder da hochgeladen werden, damit schlussendlich Leute damit Fun haben. Die KIs werden da, also die künstlichen Intelligenzen werden damit trainiert und man kriegt die da nie wieder raus. Ja? Das heißt, wenn ich einen aufstrebenden Maler in einem Bereich habe, dann werde ich meinen Stil ewiglich in dieser KI kopiert sehen und Leute können das anwenden. Und dann braucht man in Feldern, in denen man Gebrauchsbilder, Gebrauchstexte, Gebrauchsübersetzungen etc. Anwendet, braucht man die Künstlerinnen und Künstler schlussendlich nicht mehr oder die Handwerkerinnen und Handwerker, wir haben ja beides, Menschen, die eben mit dem Feld ihr Geld verdienen wollen. Das geht meines Erachtens nicht. Also das Internet ist das kann kein rechtsfreier Raum sein und ich finde auch, wir müssen da Verantwortung übernehmen.
Statt dass wir die ganze Zeit über falsche Zitierweisen in manchen Dissertationen streiten, da ist natürlich die öffentliche Warnung sehr stark und bei dem, was Sie jetzt erzählt haben, werden wahrscheinlich viele sagen, verstehe ich nicht, nutze ich nicht, lasse ich beiseite. Christian Humburg.
Wir hatten schon vorher diese Frage Digitalisierung, ja oder nein. Das ist ja gar keine Frage, sondern die Frage ist, die Digitalisierung ist da und wie gestalten wir das als Gesellschaft? Wie wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, wo wir unsere Rolle sehen, ist das, was wir Digital Commons nennen. Also wir wollen vor allen Dingen einen öffentlichen Raum im Digitalen. Das ist uns wichtig. Wir wollen nicht eine Kommerzialisierung, reine Kommerzialisierung des Internets. Manchmal ist es auch nett. Und insofern sehe ich da eigentlich Institutionen wie Museen, Galerien, Archive, Wikimedia, Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube, wir haben alle sehr gleichgerichtete Interessen, wenn es darum geht, sich gegen die Kommerzialisierung des Netzes zu richten. Aber dennoch gelingt es uns nicht ausreichend, uns da manchmal auseinanderdividieren zu lassen, anstatt dass wir gemeinsam überlegen, wie dieser öffentliche Raum im Digitalen aussehen kann. Ich habe da auch nichts gegen, dass es auch kommerzielle Angebote im Netz gibt. Da will ich nicht falsch verstanden sein. Aber im Moment haben wir doch eine Situation im Netz, wenn ich mir diesen Raum angucke, wo das Verhältnis zwischen öffentlichem Raum und völliger Durchkommerzialisierung extrem anders ist als in unserem Leben. Hier, wir sitzen in einem öffentlichen Museum, da vorne ist ein öffentlicher Platz. Das ist doch nicht so, wie es im Moment im Netz ist. Und das wäre ein Netz, das ich mir wünschen würde. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr mitmachen und kreativ überlegen, wie können wir das auch erreichen? Wie können wir das hinkriegen? Wie können sich Institutionen zusammenschließen, öffentliche Institutionen, um das selbst zu gestalten mit all der Kraft, die sie haben?
Weil Sie diese Fragen stellen, haben Sie auch eine Idee, einen Vorschlag, wie das gehen könnte?
Ich glaube, was man auf jeden Fall feststellt, und das ist ja auch, glaube ich, die Krux des Problems der Künstlerinnen und Künstler, dass der Intermediär, also der dazwischen steht, in der digitalen Welt oft noch kleiner an der Zahl und noch mächtiger ist, als das vorher der Fall war. Und das schafft natürlich eine noch unglücklichere Situation für den, der etwas erschafft, in der Verhandlung, in der Verwertung seiner Rechte. Ein Urheberrecht ist ja letztlich ein monopolistisches Recht, das befristet ist, wovon ich leben kann und noch meine Nachkommen bis 70 Jahre nach meinem Tod. Das ist ja letztlich ein Urheberrecht und das will ich verwerten. Und das ist ja auch richtig so, dass ich das verwerten kann. Und da müssen wir ansetzen und müssen überlegen, wie können sich diese Institutionen zusammenschließen, sodass wir ähnlich starke, gute Akteure hinbekommen, die es vielleicht mit den Plattformen auch aufnehmen können, die vielleicht auch ganz gut sind, die auch gute Angebote haben, weil wir sonst da die Kommerzialisierung des Netzes weitergehen wird. Das wird weitergehen. Und das Einzige, was wir tun können, ist handeln und nicht uns darüber beklagen.
Ich habe manchmal das Gefühl, alle fahren einzeln mit dem Auto zur Digitalisierung und nicht gemeinsam im Bus. Und das ist, glaube ich, genau das Thema, das wir bearbeiten müssen. Ne? Es hilft einfach nichts, alle einzeln laufen zu lassen. Die unterschiedlichen Plattformen werden irgendwie von unterschiedlichsten Leuten bedient. Im Prinzip muss ich, wenn ich auf die Suche nach etwas gehe, schon relativ genau wissen, auf welcher Plattform ich es dann am Ende des Tages finden werde. Und so funktionieren Nutzerinnen und Nutzer einfach auch überhaupt nicht. Ne? Da habe ich Wikipedia dann viel mehr im Kopf und da suche ich dann etwas. Das heißt, es muss auch dort bereitgestellt werden. Deswegen gibt es eine Kooperation zwischen den staatlichen Museen und Wikimedia, wo wir einfach sagen, wir geben auch Objekte ganz konkret in diese Richtung. Das sind diese Netzwerke, die wir weiter ausbauen müssen. Es gibt aber auch die Deutsche Digitale Bibliothek, wo sich eben Kulturdaten versammeln. Und der Wert dieser Kulturdaten bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ist eben, es sind richtig gute Daten. Und da können dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel mit anfangen und aber auch DDB Studio, also ein kleines Ausstellungstool, das online angeboten wird, macht es auch wiederum interessant. Ich weiß nicht, so interessant wie irgendein Spiel, das die Kinder von Disney geliefert bekommen, aber wir sind auf dem Weg. Aber ich glaube, das Schlagwort ist Netzwerke. Wir müssen da mehr gemeinsam denken und uns nicht immer gegenseitig ausboten lassen. Und da waren wir vielleicht ein bisschen naiv.
Was mich so wundert dieser ganzen Diskussion ist, erstens, wir reden beim Digitalen, warum wird das genutzt? Weil die Menschen offensichtlich das, was sie dort bekommen, gerne nutzen wollen. Das sind Bedürfnisse befriedigt und werden kontinuierlich befriedigt. Zugang zu Inhalten, mit Inhalten etwas machen. Übrigens, ich finde es so faszinierend, die Remix-Kultur ist und zum Beispiel ist keine digitale Kultur, die ist weitaus früher entstanden. Da haben wir noch in Clubs getanzt, wo es noch keine Handys und so weiter gab. Also ich meine, das sind ja ganz viele Elemente schon da gewesen. Es geht einfach jetzt unglaublich viel mehr damit. Das ist das eine. Und wenn ganz viele Menschen das machen, dann entwickeln die ganz bestimmte Muster dahinter. Und ein Muster, was extrem erfolgreich im Digitalen ist, ist Vernetzung. So, und wenn man jetzt sagt, was heißt Verantwortung, also zum einen erstmal würde ich sagen, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz in der Bundesrepublik, wie wir den gesamten öffentlichen Sektor digitalisieren, vor allem den Kultur- und Bildungssektor. Das geht völlig schief, weil wir es letztendlich über Projektfördermittel machen, anstatt mal eine Strukturförderung zu machen. Das ist eines der Themen. Aber ein anderes Thema ist, Vernetzung bedeutet ja schlichtweg auch ein System, wie ich alles andenke und mit allem agiere. Und wir haben ja das Lustige, dass wir, wenn wir ehrlich sind, im Kultursektor ganz viele Institutionen haben, die stehen in Konkurrenz zueinander. Versuchen Sie mal, einem Museum klarzumachen, dass wenn es eine Facebook-Seite hat, doch bitte nicht nur die eigenen Inhalte auf dieser Facebook-Seite veröffentlicht, sondern die auch alle anderen Museen, die vielleicht thematisch oder irgendwie in der Regel, das finden Sie kaum. Und wieso? Dann gehen die ja zu dem anderen Museum hin. Das heißt, wir haben im Digitalen eigentlich Muster gezeigt bekommen, wie Vernetzung, die wunderbar erfolgreich sind, die extrem gut funktionieren und wir müssten die eigentlich nur übertragen auf die Logiken unserer eigenen Kulturinstitutionen.
Aber jetzt muss ich mal als Nutzer sprechen. Mein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, die Konkurrenz zwischen Museen, gehe ich jetzt in das Museum in Eberswalde, um mir dort anzuschauen, wie man 1923 erste Rundfunkversuche gemacht hat, oder gehe ich auf die Museumsinsel, um die Nofretete zu sehen. Diese Konkurrenz kriegen wir ja nicht weg. Die Frage, lese ich ein Buch von Frau Falkenhagen oder schaue ich mir ein Spiel an dem Sie mitgewirkt haben. Auch das gehört zu Ihrem Arbeitsbereich. Es gibt Formen von Verdrängung. Es gibt nicht nur Kooperation, sondern auch Formen von Verdrängung. Kommt am Ende nur der Lauteste durch?
Ja, also das Stichwort, was da in der Regel genannt werden muss, ist Aufmerksamkeitsökonomie. Wir haben eben nur ein Tortendiagramm von Zeit am Tag, 24 Stunden. Und die können wir neben Arbeit, Schlaf und Freizeit, also dieses kleine Segment an Freizeit, nur auf bestimmte Dinge aufteilen. Das heißt, je mehr da in den Markt drängen, und das ist ja ein ganz normaler Prozess, umso mehr Medienangebote muss ich quasi die Aufmerksamkeit verteilen. Das tue ich aber in der Regel nicht. Das heißt, ich polarisiere mich. Nun machen aber unterschiedliche Medien auch unterschiedliche Dinge. Und ich will gar nicht mit dem alten Hut anfangen, dass irgendwie Lesen klug macht oder irgendwie Kinder alle lesen sollen. Sollen sie aber natürlich macht auch Lesen zum Beispiel Dinge im Gehirn, die das Schauen eines YouTube-Videos halt nicht macht. Und insofern bin ich der Meinung, das wird ja auch gemacht in Bibliotheken zum Beispiel, dass an der Stelle Förderprogramme aufgesetzt werden, die Formate stützen, die eben im Lautstärkekampf nicht mithalten können. Und glauben Sie mir, ich bin Games-Autorin, ich bin Buchautorin, ich bin Hörbuchautorin. Ich war auf Buchmessen und ich war auf der Gamescom regelmäßig. Die Gamescom ist quasi ein explodierter Kindergeburtstag. Genau das passiert da, dass irgendwie die Lautstärke, die Beschallung, die da stattfindet, ist schwer erträglich. Und genauso läuft es im Augenblick im Kulturmarkt eigentlich auch. Also wir können uns Kapitalismus in der Kunst nicht notwendigerweise ausschließlich leisten. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich finde es schwierig, dass in der Buchbranche ausschließlich Verlage und Kapitalismus, also die Verwertung von Büchern, und da nähere ich mich Ihnen so schritthaft wieder ein bisschen an, Herr Humburg, ausschließlich Verlage darüber unterscheiden, was ein gutes Buch ist, was ein kommerzialisierbares Gut ist, wie erfolgreich es wird. Das heißt, da findet eine Vorauswahl statt, die soll natürlich für Qualität sorgen, macht sie nicht immer, ehrlich gesagt. Ich partizipiere an den neuen Medien, wie gesagt, ich bin Games-Autorin, ne? Also ich habe da gar keine Vorbehalte. Ich finde nur, das Neue darf das Alte nicht verdrängen, weil wir es brauchen.
Was ich daran interessant finde, ist der Türsteher, den Sie angesprochen haben. Wir haben ja festgestellt, es gibt Wildwuchs, den gab es übrigens auch schon um 1800, da wurde über die Lesewut gesprochen. Junge Frauen würden nur noch Romane lesen und nicht mehr ihre Hausarbeit machen, haben Männer gesagt. Das heißt, auch das ist an der Stelle nicht neu. Gleichzeitig erleben wir so eine Situation, jede spricht über etwas, also ein Stück Entprofessionalisierung. Ich kann im Netz Bewertungen über Bücher veröffentlichen, ich kann möglicherweise auch Leute richtig dissen dadurch. Und die traditionellen sozusagen Türsteher, zu denen ja auch Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören, zu den Journalistinnen und Journalisten der prägenden Tageszeitungen gehören, die gucken sich um und sagen, wie schön war es früher, als wir die Interpretationshoheit hatten. Ist das jetzt endgültig vorbei oder suchen sich die unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzer wieder ihre eigenen Personen, an denen sie sich festhalten? Und wie sollen die Produzenten von Kultur damit umgehen?
Das ist dieses alte Thema Deutungshoheit. Ja, und das ist so dieses alte Thema, wer darf denn entscheiden? So, und jetzt hast du gesagt, irgendwie, da gibt es Bücher, die sind viel wichtiger. Würde ich sagen, interessant, das Spiel können wir jetzt mal spielen. Welche sind das denn? Du sagst, die Gamescom ist total laut. Ich sage, die Gamescom ist ein großartiger Kindergeburtstag. Ich finde sie auch gar nicht laut, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, wenn man die ganzen Nuancen und so weiter sieht. Was ich damit meine ist, wir machen es in dieser Diskussion immer jetzt gerade sehr einfach, finde ich hier, weil wir so tun, als gäbe es da nur die Extreme. Diese Bewertungen haben unglaublich viel geholfen. Sie haben Hierarchien abgebaut zum Beispiel. Sie haben dafür gesorgt, dass nicht mehr irgendwo kleine Personen festlegen durften, was jetzt lesbar ist. In Bibliotheken war das damals die Sensation im negativen Sinne. Herauszufinden, so, oh, normalerweise sind wir doch diejenigen, die den Leuten sagen, welche Bücher gut für sie sind und welche nicht gut für Sie sind. Und plötzlich stellen Sie fest, nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich seid ihr das nicht mehr. Eigentlich entscheiden das die Leute gegebenenfalls selber, es sei denn, ihr macht ganz klassisch irgendwie die Thematik, dass ihr die Spiegel-Bestsellerliste aufstellt. Das, was da erstmal passiert ist, deswegen wundert mich das gerade so hier in der Runde, ist erstmal ein Demokratisierungsprozess, ist erstmal ein Abbau von Hierarchien, ist erstmal das Schaffen von unglaublich vielen Möglichkeiten des Dialoges, des Diskurses und des Austausches über kulturelle Inhalte. Die Möglichkeit, wir haben mit der Games-Industrie übrigens eine Industrie, eine Kulturindustrie, die völlig aus der Logik des Digitalen entstanden ist, die gar kein analoges Vorbild hat. Das ist keine Weiterentwicklung von irgendwas, das ist komplett neu entstanden. Wir haben ganz viele Dinge dabei. Und natürlich, wie es so ist, bei all diesen Dingen, ja, gehen Dinge schief. Und wir haben, da können wir über Hate Speech reden, da können wir über all diese Dinge reden und so weiter. Aber um auch mal so ein bisschen das klarer zu machen, ich würde mich gegen jegliche Sache wehren wollen, die diesen Optionsraum wieder runterschraubt, nur weil wir nicht in der Lage waren, gegebenenfalls dann andere Prozesse anzugehen oder vielleicht den Menschen, die irgendwie dann dort irgendwie davon leben sollen, andere Möglichkeiten zu geben, dass sie eben davon leben können. Es geht nicht mehr um Produkte, es geht um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, es geht um Diskurs und ja, das geht schief. Da geht ganz viel schief, aber was wir jetzt machen gerade und so finde ich, wir müssen sich ja mal vorstellen, in Deutschland haben wir 20 Jahre dagegen gekämpft. Ja, Kultur und Bildung haben sich hingesetzt und irgendwie, nee, bitte bloß nicht, irgendwie, nee, also da müssen wir erstmal sagen, die Deutungshoheit und wir müssen doch eigentlich sicher gehen, dass unsere, es gibt immer noch die Diskussion, ob das, was von öffentlicher Förderung digitalisiert wird, wirklich komplett frei zugänglich im digitalen Raum zu sein hat. Wo ich sage, natürlich muss das da rein, es ist öffentlich gefördert worden.
Also ich finde es total wichtig, dass dieser freiheitliche Aspekt und diese Möglichkeitenraum betont wird, den das Digitale gebracht hat. Da stimme ich vollkommen zu und das finde ich auch richtig. Und das ist ja auch der eine Ursprung, dieses freiheitlich-libertäre, aus dem das Internet erwachsen ist, was hier zitiert wurde. Aber es gibt eben auch etwas anderes. Es gibt eben auch diese ökonomische Verwertbarkeit in der Kommerzialisierung, die in diesem auch manchmal so bezeichneten Plattformkapitalismus bis zum Exzess getrieben wird, wo es nämlich dann wirklich nur noch um die Nutzenden geht und um die ökonomische Verwertbarkeit. Und gerade auch bei Kunst und Kultur, da reden wir ja auch über Emanzipation, da reden wir über Kritik und die Auseinandersetzung. Und das spiegelt sich natürlich überhaupt nicht wieder in diesen rein kommerziellen Algorithmen, die im Moment einen Großteil dessen, was im Digitalen stattfindet, dominieren. Und da müssen wir uns schon, finde ich, dann kritisch auseinandersetzen. Und auch wenn ich manche Manifeste von rein kommerziellen Unternehmen mitunter ganz hübsch zu lesen finde, sind mir dann doch nicht ganz so viele Beispiele bekannt, wo man dann auch nachhaltig erkannt hat, dass es zu einer wirklich veränderten ökonomischen Logik an dem Ende gekommen ist. Aber am Ende in der Tat viel Emanzipation, das wollte ich auch nochmal sagen. Und wir wissen ja auch eben manchmal nicht, was von den Kulturtechniken, die wir haben, noch bleibt und was nicht. Weil ich glaube nicht, dass alles bleiben muss. Also zum Beispiel, als die Schreibmaschine erfunden wurde, da hat die American Poets Association darüber diskutiert, ob ein Gedicht, das auf einer Schreibmaschine geschrieben wurde, überhaupt ein Gedicht ist.
Was ich ganz interessant finde an der jetzigen Diskussion ist, im Prinzip sind wir und wir alle einer Meinung, es gibt die böse Kommerzialisierung im Internet, ja, die wir alle doof finden und die wir alle überhaupt nicht verfolgen wollen. Aber es muss ja auch eine gute Art von Kommerzialisierung geben. Das ist ja das, wovon Sie sprechen, dass Sie sagen, irgendwie es gibt einfach Sachen, dafür müssen wir Geld nehmen. Das sind Aushandlungsprozesse, weil eben ein künstlerisches Produkt dahinter steht, weil jemand dafür lebt, genau das zu produzieren. Und dann hat er oder sie es auch verdient, dass das bezahlt wird auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und ich würde eigentlich gerne über die gute Kommerzialisierung reden.
Und über die Nutzerinnen und Nutzer, die bereit dazu sind, auch wenn sie nicht müssen, statt den Button mit der Werbung mitzunehmen, den Button mit dem, was sie vielleicht bezahlen wollen.
Ich bin ein bisschen verwirrt, was Ihre politische Einstellung angeht gerade. Bei den Möglichkeitsräumen, den digitalen, da habe ich den Eindruck, das ist eher so ein neoliberales, der Markt regelt das schon. Da werde ich ja auch ein bisschen allergisch, muss ich gestehen, weil in der Kultur regelt der Markt halt gar nichts. Zumindest nicht alles ausschließlich. Dann sprechen Sie von Demokratisierungsprozessen. Da bin ich ja der Meinung, dass der Mainstream-Geschmack führt dazu, dass wir mehr Marvel bekommen, mehr MCU, mehr Marvel Cinematic Universe. Ich frage mich immer, warum wir mit diesem Gedanken, ne, und da unterstelle ich Ihnen jetzt einen plötzlichen Sozialismus, Elon Musk wird auch mit seinen Firmen öffentlich gefördert. Ja, und trotzdem sagt niemand, dass die halbe Firma in Brandenburg jetzt dem Staat gehören soll. Warum beginnen wir die Diskussion immer bei den Schwächsten? Warum beginnen wir die bei den selbstständigen, kreativen Künstlerinnen und Künstlern, die auf die Altersarmut hinarbeiten? Ich werde eine Rente von 350 Euro haben, weil ich eine wirklich, wirklich putzige Lebenshistorie habe als Künstlerin. Ne? Ich bin froh, dass ich jetzt Angestellte in der Fachhochschule bin.
Aber da sind wir doch, glaube ich, jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir über gute Kommerzialisierung reden. Wir müssen darüber reden, wie die Akteure die Kultur, ja, ich weigere mich jetzt, produzieren sagen, sondern die Kommunikation mit Kultur herstellen, wie die finanziert werden können. Also zwischen staatlichen Zuschüssen, Stipendien, dem digitalen Klingelbeutel und dem reichen Onkel oder der reichen Tante. Was für Forderungen könnten wir da erheben, wo wir auch schon Modelle haben, beispielsweise über Stiftungen, die das an vielen Stellen ja auch schon abfedern? Oder brauchen wir eine Grundsicherung für Autorinnen und Autoren, wie das mal die Niederlande vor vielen Jahren gemacht hat, um sicherzustellen, dass dieses kreative Potenzial nicht verloren geht, sondern dass die Leute dann was anderes machen?
Jetzt sind wir beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wer von uns antwortet?
Ich will nicht darüber diskutieren hier, das muss nicht sein. Also vielleicht kann ich dazu was sagen. Also ich bin gerade sehr begeistert, dass ich es geschafft habe, in einem Abend vom Neoliberalen zum Sozialisten zu wandern. Danke, das hat noch keinen, das ist großartig. Vielleicht zwei Sachen klarstellen dabei. Niemand redet davon, dass man Menschen in irgendeiner Form in die Situation bringt, dass sie davon nicht leben sollen. Das ist ein Grundproblem des Kultursektors in einem der reichsten Länder der Erde, dass wir nicht in der Lage sind, Kreativschaffende sehr oft, übrigens auch nicht alle, aber sehr oft einfach nicht vernünftig zu bezahlen, ein nicht vernünftiges Leben. Das ist eine Sache, die war vor der Digitalisierung da, die wird es auch nach der Digitalisierung oder wieder so geben. Das ist irgend so ein Grundproblem.
Nach der Digitalisierung?
Das ist die große Frage, das werden wir sehen. Wir werden es nicht wissen, das ist ein sich stetig entwickelnder Prozess. Wir wissen nicht, wo wir damit landen. Die Problematik, wenn man jetzt über Forderungen redet, ist ja, wir müssen uns grundsätzlich überlegen, ob wir bestimmte Bereiche absichern in unserer Gesellschaft. Ob das so eine Grundsicherung ist oder wie auch immer, dann muss es gesellschaftlich ausgehandelt werden, ob dieser Bereich und nach welchen Kriterien. Da können wir jetzt wochenlang drüber diskutieren, das ist das eine. Nein, der Markt wird auch nicht das Problem lösen. Ja, der Markt ist aber manchmal ein Indikator für bestimmte Dinge. Wir reden jetzt natürlich, wir haben immer die Bad Guys irgendwie so. Ich erinnere mich nochmal daran, so ein gutes Beispiel, wie ich irgendwie, als Google aufkam, haben wir alle mit Google gesurft, fanden wir total cool. Die waren nicht so wie die bösen, schlechten alten Suchmaschinen, die es dann damals irgendwie gab.
Yahoo und so,
erinnert sich. Ja, genau, Yahoo und so weiter. Meiner Meinung nach ist die Frage ganz stark verbunden mit der Frage der Professionalität, der Fähigkeit, hier überhaupt Mehrwerte zu erschaffen, wofür Leute bereit sind, Geld zu zahlen. Wir wissen, es gibt ganz viele Bereiche im Digitalen, wo Menschen total gerne bereit sind, Geld zu bezahlen von virtuellen Gütern in Computerspielen, über E-Books, über sonst was. Also das ist erstmal da. Es ist also nicht, dass niemand, es gibt keine Mentalität, dass die Leute alles umsonst haben wollen, das ist Blödsinn. Ja? Und das, was wir an Problemen beispielsweise in der Musikindustrie hatten, mit Napster, mit MP3s statt mal mit davor, mit Bravo Hits und Co., jegliche Wertigkeit der Musik einfach mal komplett zerlegt hat, da oben noch die analogen Plattenläden alles zerstört hat. Und da hat man sich gewundert, dass irgendwann im Digitalen dann irgendwie so einfach mal eine Megadynamik kam, die das in irgendeiner Form dann auch noch natürlich in eine andere Richtung geschoben hat. Aber hier ist doch die Frage, warum schaffen wir es nicht? So professionelle Angebote, warum, wenn wir so viel Geld im Kultursektor, im Bildungssektor und sonst wo haben, warum schaffen wir es nicht, an diesen Stellen anzusetzen? Ich möchte nicht, dass Künstler und Kreative vom Staat, von der Gesellschaft Geld bekommen fürs Überleben. Ich möchte, dass die Gesellschaft in der Lage ist, professionelle Vermittlungswerkzeuge oder wie auch immer diesen digitalen Raum so zu gestalten, dass das nicht notwendig ist. Einen Satz bitte nicht machen, einen Satz nicht machen. Nicht über Wertigkeit oder Unwertigkeit von Kultur reden, ob nur weil sie vielleicht gerade erfolgreich ist, nur weil sie gerade nicht erfolgreich ist, weil wir alle, wie wir eben sitzen, müssen doch einer Sache zustimmen. Wir erleben immer größer werdende Diversität bei den kulturellen Inhalten an sich. Da mag es Plattformen, aber ich habe bei Amazon noch nichts gesehen, was irgendwie Richtung Cosplay oder sonst was geht zum Beispiel. Ja, also da müssen wir aufpassen in diesem Bereich, dass wir nicht anfangen so zu sagen, das ist aber gute Kultur und das ist nicht so gute Kultur. Ja, da würde ich sehr, sehr, sehr vorwarnen wollen.
Christian Hamburg. Ja, die Frage, was man machen kann, ist, wenn wir uns gucken, womit sich die Politik befasst hat. Dann hat sich die Politik viel mit dem Themenbereich des Leistungsschutzrechts befasst. Und das Leistungsschutzrecht ist etwas, was eigentlich im Kern die Intermediären stärkt. Das sind die Vermittler. Wurde ein Leistungsschutzrecht für Verleger eingeführt, dann sogar für Datenbankhersteller gibt es jetzt auch ein Leistungsschutzrecht. Anstatt sich mehr darüber Gedanken zu machen, wie die, die wirklich selber Urheber sind und Urheberinnen, wie die sich eigentlich vernünftig zusammenschließen, um eine vernünftige Verhandlungsposition gegenüber der anderen Seite haben. Weil wenn ich davon ausgehen muss, dass der Kuchen gleich ist in diesem kommerziellen Ding, nicht Ding, sondern in diesem kommerziellen Feld und nicht erheblich nach oben getrieben wird, dann ist ja die Frage, wie viel landet bei den einen und bei den anderen. Jetzt ist es natürlich nicht so, als ob ich überhaupt gar keine Intermediäre brauchen würde, ne? Also Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wo es keine Verlage gibt, weiß ich nicht. Aber man kann ja schon die Frage stellen, ob diese Demokratisierung, die das Digitale ermöglicht, nicht auch auf eine andere Art es schafft, dass viel mehr Macht, Recht und damit auch kommerzielle Verwertbarkeit bei den Urheberinnen und Urhebern und nicht bei den Intermediären, die man aber auch braucht, hat.
Da schließt sich, ich habe gerade die ganze Zeit Bares für Rares im Kopf. Ich glaube, wir können noch mal eine Podiumsdiskussion anschließen zum Thema, was ist denn eigentlich der Wert von Kultur? Also an welcher Stelle geht es denn um in Wertsetzung? Also es hat zum Beispiel im Eingangsstatement überhaupt niemand in Frage gestellt, dass diese Nofretete total wertvoll ist. Also aus Forschungssicht ist sie nicht so super wertvoll. Da gibt es ganz andere Objekte. Sie ist
so oft kopiert worden, dass man auch nicht sagen kann, jetzt ist das Original so einzigartig, weil alle möglichen Leute haben es irgendwie um den Hals hängen.
Ja, da sind schon noch Farbpigmente und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich wird mich meine Kollegin Friederike Seifried auch erschießen, wenn sie aus Ägypten wieder zurück ist. Aber nein, was ich sagen wollte, ist, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Also über welche Werte reden wir denn da überhaupt? Ja? Und jemand, der irgendwie so eine Mini-Paywall eröffnet, der kann da immer noch nicht von leben, ne? Hat aber trotzdem eine Barriere aufgebaut, über die er reden muss oder über die sie reden muss. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in dieser Diskussion noch eine Rolle spielen muss.
Wobei mir oder bei dem Nofretete-Beispiel auch noch nicht so ganz klar war, wo da das Problem ist. Ich finde das eigentlich schade, dass man die Museen irgendwie so schlecht finanziert, dass sie sich dann mit irgendwelchen Bildrechten rumschlagen müssen, anstatt dass sie das Kulturerbe öffnen. Das ist ja eine reine Verteilungsfrage. Also wenn man die Museen vernünftiger finanzieren müsste, dann müsste man das auch gar nicht machen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Matthias Hornschuh. Ich bin Komponist. Ich bin Erwerbsurheber. Ich bin auch der Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht. Und Open Access versus Kommerz, das ist wirklich so bizarr. Weil das nämlich bedeuten würde, dass wir darüber nachdenken müssten, ob in dem Moment, wo sich Gewerkschaften gebildet haben im Zuge der Industrialisierung, dass der Kommerzialisierung von Arbeit Vorschub geleistet hat. Das ist wirklich komplett idiotisch, Entschuldigung. Wir als Urhebende leben nicht von unserer Arbeit, wir leben von Lizenzierung und von Nutzungsvergütung. Das heißt, das Einzige, wovon wir leben können, ist, wenn Nachfrage erfolgt. Und Nachfrage kann erfolgen auf verschiedenen Wegen. Sie kann erfolgen im Markt, darüber haben Sie viel gesprochen. Sie kann auch erfolgen durch Förderung zum Beispiel. Das ist auch eine Form von Nachfrage. Das heißt, wir können auch die Professionalität, nach der gerufen wurde, unterschiedlich definieren. Wie wir überhaupt über fast alles hier mit viel mehr Grautönen hätten sprechen können, als ich gehört habe. Denn ehrlich gesagt, ich habe schon lange nicht mehr so viel blanke, affirmative Digital-Glaubensbekenntnisse gehört wie heute Abend. Insbesondere von einem von Ihnen verständlicherweise. Wenn ich von meiner Arbeit leben möchte, ist das nicht die Kommerzialisierung von Kultur. Mit Verlaub, das ist einfach Quatsch.
Das war fast das RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturrat und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Ich sage erstmal danke Lena Falkenhagen, der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Patricia Rahimipur, Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen, einem von zwei geschäftsführenden Vorständen von Wikimedia Deutschland, Christian Humburg, und dem Berater für Transformation in Kulturunternehmen, Christoph Deeg. Ich sage, das war fast unsere Veranstaltung. Ich gebe zum Schluss nämlich das Wort zurück an den Vizepräsidenten der Stiftung Gero Dimter und an den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. Jetzt haben wir mal drüber gesprochen. Und? Alles gut? Wie geht's weiter?
Ja, also ich nehme mit, erstens, wir sollten mit dem Bus gemeinsam zur Digitalisierung fahren. Es gibt keine Gegenpole, wenn man das ernst nimmt, sondern die Frage, wie bringen wir eigentlich gemeinsam vielleicht mehr Kultur in den gemeinsamen Raum? Es war viel die Rede von gemeinsamen Raum. Vielleicht ist es auch eine typisch deutsche Diskussion, immer so eine Konkurrenzdiskussion aufzumachen, denn vielleicht kann der Kuchen auch größer sein. Was ich mitgenommen habe, auch die Frage, wie schützt man vielleicht das Leise vor dem Lauten? Aber dann eben wieder die Frage, ist das so ein Gegensatz? Brauchen wir nicht beides? Ich nehme mit, es entzieht sich einer generellen Normierung, auch wenn die Frage aufkam, diesen teilweise als rechtsfreien Raum empfundenen digitalen Bereich stärker in eine bestimmte Richtung zu bringen. Es gibt nicht das eine Gute, nicht das andere Böse, mehr Appell vielleicht für Grautöne. Und in diesem Sinne übergebe ich an Olaf Zimmermann.
Wir haben ja heute hier eben auch, ist das ja auch eine Kooperation mit der Deutschen Digitalen Bibliothek. Ja? Eine ganz spannende Sache, ein kleines Pflänzchen, mit dem man versucht, dem ganz großen Google die Stirn zu bieten. Und was passiert jetzt in der neuen Bundesregierung? Nicht die Deutsche Digitale Bibliothek kriegt nochmal so einen richtigen finanziellen Schuss, sondern jetzt schaffen wir einen digitalen Datenraum. Ja, da hat es gerade nochmal die Kulturstaatsministerin 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bisher kriegen wir es noch nicht einmal hin, kulturpolitisch an bestimmten Vorhaben festzuhalten. Und wir wissen schon, dass das alles doch verhältnismäßig weit weg ist von den Möglichkeiten, den großen Playern letztendlich Paroli zu bieten.
Sie hörten eine Aufzeichnung vom 6. Dezember 2022. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.